The Once Social, dein Podcast rund um Social Media Marketing und Branding. Wir berichten über exklusive Insights, spannende Learnings und lassen dich hinter die Kulissen unseres Agenturlebens blicken.
Hallo ihr beiden. Oh mein Gott.
Hallo.
Wie geht's euch?
Hervorragend.
Soweit, so gut,
würde ich sagen. Wann waren wir das letzte Mal bitte zu dritt in einem Raum?
Ja, man glaubt es kaum, aber we are back.
Again.
Aus Cape Town, aber auch in dieser Dreierkonstellation im Podcast und ich freue mich sehr.
Ich mich auch, riesig. Und
ich mich auch.
Wir haben März und gefühlt hat das ja schon ganz schön viele Tage und Wochen gehabt, oder?
Absolut. Also wir haben ja schon so ein bisschen berichtet beim letzten Mal, was bei uns so anstand. Aber was hast du denn gemacht die letzten Wochen? Außer Urlaub. Beim letzten Mal haben wir gesagt, dass du im Urlaub warst, aber der war ja nicht so lang im Verhältnis zu den Wochen, die das Jahr schon hatte.
Das stimmt. Ja, während ihr in Kapstadt wart, war ich im Urlaub, bin wiedergekommen und dann hat mich tatsächlich die Orderphase voll erwischt. Also wir hatten jetzt bei The One Shoes wochenlang Ordern bei allen großen Brands und das hat uns dann doch schon sehr beschäftigt, muss ich sagen. Das ist dann immer so eine Zeit, wo ich auch in der Agentur nicht allzu viel da sein kann, weil da ist einfach extrem viel organisatorisch notwendig. Aber wir sind jetzt glücklicherweise fast durch. Und
wie viele Brands habt ihr bei The One Shoes?
Ich glaube, wir ordern zwischen 20 und 25 Brands, haben jetzt auch noch ein paar richtig coole neue Brands in Aussicht für Herbst, Winter und machen tatsächlich auch das eine oder andere Special mit Brands und das wird großartig.
Ich bin
guter
gespannt.
Sneak Peek auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, da wird auf jeden Fall einiges kommen dieses Jahr. Da kann man sich auf jeden Fall überraschen lassen. Michi hat alles ausgepackt, was sie an Inspiration gefunden hat. Und wir werden auf jeden Fall coole Sachen umsetzen bei The One.
Ich bin gespannt. Ich habe im Kopf noch den 332 in Kooperation mit Copenhagen im letzten Jahr.
Genau, das war auf jeden Fall ein guter Start. Der TWS One war ein voller Erfolg. Ich glaube, wir hatten 1200 Schuhe in 21 Minuten ausverkauft. Und an diesen Erfolg wollen wir natürlich anknüpfen und haben uns dafür einige starke Brands als Partner gesucht. Da freuen wir uns natürlich riesig drauf, dass wir mal wieder zeigen können, was wir so noch alles können, außer im Store Ware zu verkaufen.
Sehr cool. Wenn ich so an die Kooperation denke, jetzt auch gerade für euch mit einer anderen Marke und ihr macht zusammen ein Produkt, ich versuche gerade eine Überleitung herzustellen zu unserem heutigen Thema, dann ja, braucht man natürlich nicht nur irgendwie die Produkte on Stock, sondern man muss die natürlich auch an den Mann und an die Frau bringen. Und ein riesengroßer Baustein auf dem Weg dahin ist Content. Content, Content, Content. Weil, Anna, worum geht's heute?
Es geht um Performing Content. Carly und ich sag jetzt mal Carly und ich, haben in der Zeit zwischen Kapstadt und jetzt natürlich auch nicht geschlafen. Wir haben nicht für The One Shoes geordert, aber wir haben uns super viel mit dem Thema beschäftigt, welcher Content performt eigentlich richtig und ja, was ist gut performender Content auch aus unterschiedlichen Richtungen gedacht. Und wir haben gerade die Zeit nach Kapstadt jetzt intensiv genutzt, um da einfach mal in die Analyse zu gehen. Das hatte zwei größere Gründe. Ein großer Grund ist, wir boarden viele Neukunden an jetzt zu Anfang, Mitte des Jahres. Und gerade wenn man sich mit neuen Kunden, Kundinnen beschäftigt, ist es super wichtig, da nochmal in die Analyse zu gehen, zu schauen, was braucht der Kunde eigentlich, was hat der Kunde eigentlich für eine Target Group, welcher Content performt da eigentlich richtig gut. Aber nicht nur für Neukunden ist das interessant, sondern auch für Bestandskunden. Wenn ich mal drüber nachdenke, Scholl betreuen wir jetzt, glaube ich, seit Anfang 2021. Und wir hatten schon super viele Shootings für Scholl beispielsweise, aber auch ganz, ganz viele Contentpläne und unterschiedliche Formate. Und es ist natürlich super wichtig, auch immer wieder was Neues zu liefern, aber auch immer wieder zu schauen, welche Art von Content funktioniert eigentlich in der heutigen Zeit gut, was funktioniert jetzt besser als früher, wie haben wir uns weiterentwickelt. Und wir haben die Zeit einfach genutzt, um viele Analysen analysieren, Analysen zu bauen, und da einfach nochmal in die Schärfung zu gehen und in die Abgrenzung und auch in die Ideenfindung.
Ich finde das total spannend immer, weil man macht ja in den Projekten immer super viel, dass man sich versucht, sich weiterzuentwickeln, aber sobald ein Neukunde kommt, dreht sich auf einmal alles und man muss nochmal komplett neu gucken, ja okay, das funktioniert für meinen jetzigen Kunden, aber du willst es ja auch, oder du kannst es ja auch nicht eins zu eins übertragen. Und ich finde es immer so spannend, dass du dann anfängst, nochmal Dinge zu hinterfragen, Content neu oder Content Share, Content generell neu zu analysieren, Und das kommt dann auch tatsächlich, finde ich, auch im Nachhinein immer allen Bestandskunden zugute, dass man sich wirklich ja fast jedes Quartal oder jedes halbe Jahr die Zeit nimmt, Content nochmal neu zu denken.
Ja, und ich merke das jetzt zum Beispiel bei den Neukunden, die wir haben, oder Neukundinnen, arbeiten wir auch in anderen Teamkonstellationen zusammen. Und dadurch kommen natürlich Expertisen von ganz vielen unterschiedlichen Bereichen zusammen. Und man bekommt einfach nochmal neue Incentives und ja, neue Ideen, nochmal vielleicht in seinem Hauptprojekt nochmal über andere Dinge nachzudenken. Und das finde ich einfach super spannend. Genau, ich habe jetzt gesagt, für Scholl war es so, Carly, wie ist es denn bei euch? Du betreust Kopenhagen schon Ewigkeiten, kann man sagen. Das ist unser längster Bestandskunde, den wir haben. Super erfolgreich bisher betreut. Wie gehst du denn daran?
Also ich habe mich auch sehr intensiv, gerade jetzt auch nach den Shootings in Kapstadt, mit dem Thema Content beschäftigt und da einige Analysen aufgestellt. Und du hast ja gerade schon gesagt, Content soll performen. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene Metriken, anhand denen man Performance messen kann. Sei es jetzt, dass man natürlich Conversions erstellen oder Conversions erzielen möchte, weil es vielleicht auch Ad-Content ist oder weil es Content ist, den man über die Story ausspielt, der über neue Produkte informieren soll und am Ende ja einfach dazu verleiten soll, dass man einfach was kauft. Sei es aber auch Content, der zum Beispiel eine neue Zielgruppe mal ansprechen soll. Und ich habe mich in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv mit der Metrik Nicht-Follower beschäftigt. Wenn man bei Instagram in die Insights schaut, dann ja, sieht man ganz schön in den ganzen Grafiken und Auswertungen, die Instagram einem an die Hand gibt, ja, wie sich der Reach, also die Reichweite eines jeden Content-Pieces aufteilt. Und da gibt es einmal die Follower, die erreicht werden, und einmal aber auch Nicht-Follower. Und ein Ziel ist es zum Beispiel, für Copenhagen Studios im Social Media natürlich zu wachsen. Und das nicht nur über Werbeanzeigen, sondern oder über Influencer-Kooperationen, sondern eben auch ja über organischen Content. Wir wollen natürlich irgendwie unsere Reichweite erhöhen, wir wollen Brand Awareness schaffen, wir wollen ein Markenimage kreieren. Und da sind natürlich gerade auch Nicht-Follower bzw. neue potenzielle Follower super relevant für uns zu betrachten und was eben ja in der Zielgruppe Performance heißt und was eben da auch dann gut performt. Und das war tatsächlich extrem spannend zu betrachten, weil nämlich auffällt, ohne jetzt zu spoilern, dass wenn man jetzt an die klassischen Marketing-Funnels denkt, wo es ja auch den Upper-Funnel gibt, der sich eben auch genau da mit Neukundinnen oder potenziellen Neukunden beschäftigt, einfach mit der Awareness und den Mid-Funnel und dann natürlich den Bottom-Funnel, in dem Conversions entstehen, aber auch gerade da in dem Mid-Funnel, der eben ja die Kaufentscheidung einleiten oder auch erleichtern soll durch Produktinformationen, dass man das eben auch auf Social Media in gewisser Weise anwenden kann. Ja, und dass man da einfach sieht, dass gerade in der noch nicht erschlossenen Zielgruppe einfach Content gut performt, der eben nicht diesen krassen Produktfokus hat, sondern der eine Geschichte erzählt, der irgendwie ja erzählt, wer ist die Marke überhaupt, der Markenwerte nochmal auf eine ganz andere oder auf eine viel zugänglichere Art und Weise widerspiegelt, als es dann natürlich vielleicht ein cleanes Produktbild tut, weil es da einfach nicht um ja die übergeordneten Markenwerte, sondern eher um die Produktwerte ganz spezifisch geht. Und ja, das hat mich dazu gebracht, nochmal Content Creation neu zu denken. Wie kann man denn noch vielfältiger Markenbotschaften vermitteln? Was braucht es auch, um einfach eben eine ja sehr diverse Storyline zu erzählen, die auf der einen Seite natürlich trotzdem auch nach wie vor Follower inspiriert und abholt, aber die eben auch in dem ganzen breiten Feld ankommt und gespeichert wird und eine Inspiration darstellt, die ja der jeweiligen Brand eben noch nicht folgen. Und ihr habt es schon gemerkt, Content muss einfach irgendwie vielfältig und divers aufgestellt sein, weil es einfach unglaublich viele verschiedene Touchpoints an der Stelle gibt. Ganz viele verschiedene Zielgruppen, ganz viele verschiedene Metriken von Performance. Und das macht umso mehr Spaß, Content zu denken, je vielfältiger es auch wird. Und
darf ich da kurz einhaken? Ich finde das total spannend, weil das ist ja eine ganz andere Metrik, als ich glaube, die meisten Brands, die meisten Agenturen sich angucken. Ich glaube, wenn du normalerweise sagst, okay, wie performt mein Content, ist die Antwort, ich gucke mir die KPIs Likes an, ich gucke mir vielleicht eine Reach an.
Die gucken also uns natürlich trotzdem
eine an. Reichweite. und jetzt finde ich es total spannend zu sagen, wir beobachten nicht nur einfach den Bruttoeffekt, was Likes und Reichweite angeht, sondern wir gucken uns im Gegensatz, also ich glaube, Copenhagen Studios hat über 300.000 Follower und wie viele Nicht-Follower es, also das ist ja ein ganz kleiner Teil des Kuchens zu einer Menge an Menschen, die wir erreichen möchten, und es ist total spannend, sich diesen, eigentlich ja diese 99% des Kuchens anzugucken und zu sagen, welcher Content erreicht diese Leute denn jetzt wirklich, und inspiriert eventuell zum, ja, zum Folgen oder sowas. Und das finde ich eine total neue oder auch eine spannende Beleuchtungsweise von Content generell, weil es eben nicht nur auf aktives Liken und ich habe den Post gesehen und bin eh schon Follower, sondern ich entdecke Neues. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, die wir auch auf Instagram oder auf TikTok sehen, neue Dinge entdecken.
Ja, und Instagram macht es einem da ja auch zu einer gewissen Weise leicht. Also Instagram gibt ja selber auch schon sehr viel Informationen, nach welchen Metriken man Content bewerten soll. Zum Beispiel ist ja Likes schon lange nicht mehr das Einzige, was irgendwie zählt, und Kommentare, sondern eben auch so Sachen wie Speicherungen, Weiterleitungen. Auch bei TikTok kann man die auch noch sehen, anders als bei Instagram in Deutschland. Und wenn Instagram das schon so genau vorgibt, wie viele Nicht-Follower wir erreichen, dann machen die das natürlich, weil es eine relevante Metrik ist und weil es wahrscheinlich auch im Algorithmus, den Instagram entwickelt, zunehmend relevanter werden wird. Weil ansonsten würde es diese Auswertung ja gar nicht geben, wenn es nicht relevant für Content wäre.
Das ist smart.
Ja.
Nutzen von Auswertung.
Ja, und wenn es da ist, glaube ich, ist es zumindest mal einen Seitenblick wert. Und bestätigt ja auch die Annahme, dass eine Marke eben, gerade wenn es nicht mittelfristig oder kurzfristig gedacht ist, wie es dann ja oft im Mid-Funnel, einfach aufgrund von saisonalen Produkten, Produktänderungen, Produktneuerscheinungen der Fall ist, wo es dann ja auch kurzfristig einfach Conversions geben soll, sonst würden wir das ja alles nicht posten. Ja, ist einfach dieser langfristige Gedanke nach wie vor Brand Awareness und Brand Image. Und ich glaube, man darf den bei aller Performance einfach nicht vergessen und vernachlässigen, weil wir wollen natürlich noch wachsen. Wachstum wird immer, immer schwieriger in den sozialen Medien. Und natürlich gibt es viele andere Hebel für Wachstum, die wahrscheinlich auch, ja, auch da wieder kurzfristig deutlich sichtbarer sind und deutlich sichtbare Erfolge bringen. Aber natürlich, also man kann über dann ja einen sehr einfachen Weg eben durch, ja, Content, der vielleicht sogar schon da ist, den man einfach nochmal gezielter ausspielt, eben auch einfach diesen langfristigen, etwas hintergründigen Fokus nicht verlieren.
Ja, ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, was du da gerade ansprichst. Vor allem die Langfristigkeit und das, ja, da braucht man auch ein gewisses Verständnis für, um eben Langfristigkeit von Kurzfristigkeit zu unterscheiden, finde ich. Wir haben zum Beispiel jede Woche Reporting-Meetings, da schauen wir uns an, was in der Woche davor am besten angekommen ist, welche Posts haben am besten performt, welche haben die meiste Reichweite erzielt, welche haben am meisten dazu beigetragen, dass es Followerwachstum gab etc. Da verfällt man natürlich schnell in diesen Modus rein, dass man nur die Postings, die extrem gut ankommen, irgendwie praised, sage ich jetzt mal, und ja, daraufhin die Content-Strategie aufbaut, das nächste Shooting, die nächste Influencer-Kooperation etc. Bei uns sind es zum Beispiel super häufig Produktshots, hast du ja gerade auch gesagt. Damit erreicht man die meisten Follower, die man eh schon hat. Man zeigt denen die Farben, man zeigt denen die Materialien, man setzt es schön in Szene, in ja, einem schönen Environment. Und das sind einfach die Shots, die am besten ankommen. Das ist aber nicht das, was langfristig ja spannend ist. Es ist super wichtig, eben eine Markengeschichte zu erzählen. Du hast es gerade schon gesagt. Man muss ja das Bild drumherum auch bauen. Wenn wir uns jetzt nur anschauen, okay, jede Woche Produktfokus, wir können das jeden Tag posten wir einfach ein Produktbild. Es ist ja nicht spannend. Was erlebe ich dann mit der Marke? Okay, ich sehe ein schönes Produkt, aber ich erlebe keine Emotionen, ich erlebe keinen Spaß, ich sehe keine unterschiedlichen Länder, keine unterschiedlichen Personen. Es ist einfach super wichtig, ja, das alles miteinander in Verbindung zu bringen. Und man sieht, glaube ich, langfristig, dass Content, der eben gut durchdacht ist, der diesen Produktfokus hat und auch trotzdem diese Geschichte erzählt, zusammengepackt am besten ankommt.
Ich glaube, bei Scholl & Copenhagen ist es ähnlich, dass der Mid-Funnel natürlich unglaublich wichtig ist und auch eines der stärksten und größten Standbeine ist. Ich meine, wenn wir schon die neuen Follower generieren, wollen wir die natürlich auch halten und im besten Fall durch unseren Marketing-Funnel am Ende natürlich auch in den Webshop bringen. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, passieren Kaufentscheidungen ja nicht nur dann aufgrund von neuen Details, neuen Sohlen, sondern eigentlich passiert die Kaufentscheidung ja schon vorher. Weil warum kauft man ein neues Produkt? Wir alle kaufen ja keine Produkte, weil unsere Füße kalt sind in der heutigen Zeit und wir unbedingt ein paar Schuhe brauchen und es keine andere
nicht.
Und es keine andere Brand gibt als Copenhagen Studios oder Scholl, wo man eben Schuhe kaufen kann, sondern Kaufentscheidungen passieren ja eben aus emotionalen Gründen, weil man Teil eines Lifestyles sein möchte, weil man sich mit der Marke identifiziert, weil das Werte widerspiegelt, weil man es ja bei einer bestimmten Personengruppe gesehen hat und ja, man einfach vielleicht auch dazugehören möchte. Ich meine, ich glaube, gerade die großen Brands funktionieren ausschließlich über solche Kaufentscheidungen.
Zugehörigkeit ist, glaube ich, eine der wichtigsten gesellschaftlichen Gründe einer Kaufentscheidung. Und ich glaube, ganz oft, wenn ich so höre, ja, der Content, also im Content Reporting wurde das und das gesehen, man neigt ja dazu, in die falsche Richtung genau. zu optimieren. Wenn das Content-Piece, wo der Schuh drauf ist, hervorragend funktioniert und man sagt, das funktioniert, weil viele Likes, dann hat man in der nächsten Woche auf einmal 3 davon. Und nächsten Monat hast du auf einmal 60% Produktfokus und irgendwann hast du 80% und denkst dir, funktioniert das denn nicht mehr? Weil das gesamte Thema Brand Awareness, das gesamte Thema Brand Story außen vor gelassen wird. Ja, es erreicht im ersten Schritt nicht die Like-Zahlen vielleicht, aber es unterfüttert ja die Like-Zahlen auch im Produkt. Weil wann hast du das letzte Mal ein Produkt gekauft, weil du ein Produkt gesehen hast, wo du sagst, mir ist vollkommen egal, von welcher Marke das Produkt ist einfach nur toll. Es ist immer eine emotionale Entscheidung, Produkt gefällt mir, oh, es ist auch noch von der Marke, muss ich haben, möchte ich haben. Es ist nie, die Silhouette ist toll, kaufe ich mir. Sondern es ist immer ein Zusammenspiel von Farbe, Style und dann aber, oh, und die Brand sagt mir auch noch was. Und ich glaube, das ist in ganz vielen kurzfristigen Content-Entscheidungen, oftmals wird das vergessen. Und da arbeiten wir, glaube ich, am meisten dran, um dieses kurzfristige Optimieren zu verhindern und in eine langfristige Strategie zu pressen.
Ja, und man kann das ja auch am Markt sehen. Ich finde, eine Marke, die das extrem gut macht und die ja auch gerade sehr, sehr bekannt und beliebt ist, ist einfach Ganni. Ganni zum Beispiel hat ja auch den Hashtag Ganni Girls. Ja, bringt einfach die Community zusammen. Ganni spricht super viele junge Menschen an, vor allem junge Frauen, die auf Social Media aktiv sind, sei es jetzt auf Instagram oder TikTok, die viel reisen, die vielleicht einen coolen Corporate Job haben, die aber auch viele, ja, einfach viele Interessen, viele Hobbys haben. Und das kommt einfach auf dem Profil total zusammen. Also dieser gute Mix aus cooler Kleidung, diesem Lebensstil, den man da integriert, den man, ja, wo man einfach sagt, hey, du kannst dabei sein, wenn du die Klamotte trägst. Ich finde, das machen die einfach extrem gut. Und ja, man sieht ja, wie gut es einfach funktioniert. Jeder trägt gerade Ganni, jeder ist das Ganni-Girl.
Und du hast ja jetzt wahrscheinlich alle unsere Zuhörerinnen haben bei Ganni direkt ein Bild im Kopf gehabt. Aber gar nicht so sehr von einem einzelnen Produkt, sondern von einem Lifestyle, von einem Look and Feel, vielleicht von dem Instagram-Account, von der Werbung, die sie gesehen haben oder von beispielsweise der Marketing-Managerin, die auf einem TikTok oder auf einem Instagram-Asset, also Content-Piece, einfach was über ihren Job erzählt hat. Du hast nicht einfach nur ein Produkt im Kopf, sondern es ist ein kompletter Lifestyle, eine komplette Brand, die du im Gefühl hast.
Und natürlich wird das auch maßgeblich von entsprechenden Content-CreatorInnen geprägt, absolut. Aber die Markenwerte, was wirklich hinter der Brand steckt, das muss die Brand selber kommunizieren. Und das ist auf Instagram nach wie vor so und das ist auf TikTok noch viel, viel mehr so, weil man natürlich ein Bild auch von der Marke selbst haben möchte. Man möchte wissen, gerade in der heutigen Zeit, wofür steht so eine Brand eigentlich? Was kaufe ich da überhaupt? Was trage ich? Und was prägt denn auch diesen Lifestyle? Auch genau das brauchen ja auch MarkenbotschafterInnen, um ja dann auch irgendwie die entsprechende Message an ihre Community weitergeben zu können. Zum Beispiel, ich blinze gerade mal so rüber, beschäftigen Anna und ich uns gerade, beziehungsweise vorwiegend Anna für Scholl, mit dem Thema 70er Jahre. Wofür stand das Zeitalter? Was sind da eben Kernwerte? Weil potenziell eine Kampagne dazu geplant ist.
Genau, Scholl hat ja seinen Ursprung auch hauptsächlich in den 60er und 70er Jahren, in den, ich sag mal so, wilden Hippie-Zeiten. Damals gab es ja diese großen Holzklocks, ihr erinnert euch bestimmt dran, oder jeder hat ein Bild vor Augen. Vielleicht hat die ein oder andere Oma das It-Piece ja damals schon getragen, mit einem Minirock
hast
zum Beispiel.
Hast du gerade gesagt, ich bin alt und war in den 70ern schon da?
Warst du?
Nein.
Nein, auf jeden Fall hat Scholl viele Vorbilder in den 70er Jahren und ja, gerade passend zu diesem Thema versuchen wir jetzt, das in einem kommenden Shooting wieder einfließen zu lassen. Hier geht es einfach darum, den Markenursprung nochmal ins Moderne zu übersetzen, nicht die 70er nachzumachen, das funktioniert jetzt nicht mehr. Die 70er sind vorbei, es sind andere Zeiten, es gibt andere Ansprüche an Content, an Kleidung, an Stil, aber trotzdem versuchen wir das in einer modernen Art und Weise wieder zurückzubringen, weil das eben das ist, was die Marke ausgemacht hat, was sie einzigartig gemacht hat, wo die Vorbilder damals da waren. Und es ist einfach super schön, da wieder eine Storytelling-Geschichte ja zu erzählen und einfach den Ursprung ins Moderne reinzubringen, in die Content-Pieces. Auch da, wir wissen, dass Produktshots extrem gut ankommen werden, aber wir werden sie in diesem Heritage, schweres Wort, Setting einbringen. Das heißt, alles zum Thema 70s, Ursprung. Wie kann ich durch Kleinigkeiten, Sind es italienische Süßigkeiten? Ist es irgendeine Lampe,
die freue ich mich schon am meisten,
die es nur in Italien gab, die dann ganz subtil in der Ecke steht bei dem Still. Genau, dadurch versuchen wir das eben wieder reinzubringen und einfach Produkt, Detail, Ursprung und Markengeschichte miteinander zu verbinden. Und genau, aber wir haben jetzt viel über Scholl und Copenhagen gesprochen. Marc, es ist ja auch super interessant, wenn du vielleicht mal ein paar Einblicke gibst, in dein Kernthema natürlich auch, in No One Shoes. Anders als bei uns zum Beispiel, wir shooten ja sehr saisonal, vielleicht 4-mal im Jahr größere Shootings, ihr shootet ja sehr, sehr häufig. Euer Content-Team ist ja fast alle 1 bis 2 Wochen eigentlich unterwegs. Und der Content wird ja nicht zum Beispiel wie jetzt bei Scholl dann produziert und in 5 Monaten genutzt, sondern er wird ja meistens sofort verarbeitet und am nächsten Tag schon genutzt, hochgeladen. Wo siehst du denn da die Unterschiede? Was ist denn so der Unterschied zwischen klassischer Marke und so ein bisschen Store, Personal Brand? Wie siehst du das Ganze?
Ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für mich. Ja. Diesen Stretch zwischen das, was wir für eine Brand machen und das, was wir natürlich auch als Brand, aber wir sind ein Retailer und verkaufen andere Brands. Das heißt, wir haben nicht eine Anlieferung und haben dann ein wunderschön, perfekt zusammenpassendes Bild an Styles und können dann sagen, okay, in 6 Monaten hätten wir es gerne so. Oder wir haben das Look and Feel für die nächsten 4-5 Monate. Wir teilen auf zwischen jetzt ist früher Sommer, dann ist Herbst, Winter. Das ist ja so toll, wenn man eine Brand hat, wo 50 bis 120 verschiedene Styles hat. Man kann sich über Styling Gedanken machen. Und was bei uns passiert ist, bei uns kommt montagmorgens ein Laster an, dann kommen 2000 Paar Schuhe vom Laster, wir packen die aus. Ja, wir wissen natürlich, was wir bestellt haben, aber wir wissen weder genau, wann es kommt, noch genau, wie auch die Aufteilung der Bestellung ist. Und wir wissen auch gar nicht, welche Marken dann, also wir zusammen ein Thema bedienen können. Aber wir müssen dann natürlich montags gucken, was ist gekommen und im besten Fall schon in der nächsten Woche Styling, Ideen, Kreativkonzept ausgearbeitet haben. Das heißt, wir arbeiten viel schneller, wir müssen teilweise auch einfach aufgrund Budgets viel kreativer mit, wir mieten ein Studio, laufen da zu 6 rein und dann kommt unser Content-Team auf Touren und sagt, okay, da ist ein Copenhagen Studios Boot oder ein Sneaker und hier haben wir Autry, da passt was farblich zusammen. Wir haben eine Handmade-Marke wie Pomdor aus Italien mit einem roten Ballerina, brauchen aber auch eine Bridal Collection. Und so müssen wir eigentlich ganz schnell aufs Wetter reagieren, auf den Markt reagieren. Was ist im Store verfügbar? Wenn es ausverkauft ist, muss eigentlich schon der nächste Content da sein.
Ja, das stimmt.
Und das ist die große Herausforderung bei uns. Und jetzt hast du gerade eben gesagt, ihr versucht bei Scholl diese Heritage der 70s reinzubringen. Das ist ganz witzig, weil ich hatte diese Woche einen Call mit einer der größten deutschen Sneaker-Brands. Und da kommt jetzt im Vollwinter auch, the 70s are coming back. Und das ist total spannend zu sehen, dass diese Einflüsse nicht, also überall gerade wiederkommen. Und ich glaube, ihr habt da auf jeden Fall ein Thema, was gerade im Herbst-Winter richtig stark formen wird, was auch richtig gut ankommt, weil diese Einflüsse aus den 70s kommen zurück. Es war ja lange 90s und auch 2000er. Die 70s, ich kann euch sagen, da kommen ein paar richtig coole Styles. Ich glaube, das ist auch eine Marke, die es geben wird. Aber auch das ist noch nicht spruchreif.
Bin gespannt.
Noch ein kleiner Sneak Peek. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Gegensatz zur Agentur bei The One Shoes anders handhaben müssen. Wir müssen viel mehr auf Verfügbarkeiten achten. Wir müssen viel schneller, kleiner shooten. Und das führt dazu, dass unser Content-Team eigentlich vor dem Shooting ist, nach dem Shooting. Es ist alle 2 Wochen mittlerweile. Und wenn es, also wir kommen ja eigentlich traditionell über diese Personal Brand Michi von Wand, aber teilweise ist ja The One Shoes auch in eine Personal Brand gewachsen, jetzt mit Sarah im Store zum Beispiel in den letzten Jahren. Und es war lange so, dass wir nur Content aus dem Store kreiert haben, also wirklich Stories. Hier, der Schuh ist angekommen, wunderschön, sitzt Fuß. Das ist natürlich so ein Lower-Funnel-Verkaufs- Content. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade im letzten Jahr extrem an diesem Awareness-Content, an Trend-Content, der einerseits Creator-Content widerspiegelt, auf der anderen Seite aber auch einfach starker Retail-Content ist, weil wir können uns nicht auf eine Marke fokussieren und sagen, das ist die Marke, wir machen jetzt, leben diese Marke für ein paar Monate, sondern wir müssen uns als Retail-Marke treu bleiben, unsere Inspiration auf andere Marken übertragen, um auf der einen Seite eine etablierte Marke wie Autry oder Copenhagen Studios, die auf dem deutschen Markt extrem gut performt, aber auch eine Marke, die kaum Bekanntheit hat. Wir müssen beiden dieselbe Aufmerksamkeit schenken, weil unsere Follower und auch unsere Käuferinnen möchten ja inspiriert werden. Und ich glaube, das ist etwas, was ihr eher langfristig strategisch denken dürft und könnt, was wir mit Lari zum Beispiel, die unser Content-Team leitet, in Verbindung mit unseren Mitarbeiterinnen im Store, die mit in den Content integriert werden, aber auch mit Michi, die teilweise ja dann auch bei Shootings mit vor Ort ist und das Ganze nochmal über ihre Personal Brand zeigen kann. Da kommen einfach ganz, ganz viele Sachen zusammen, die dann zusammen ein, wie ich finde, gerade extrem schönes Bild auch auf Instagram, auf den Social Channels, aber auch auf der Webseite ergeben, weil wir eben nicht einfach nur Brand-Content.
Ihr habt ja noch gar nicht so lange das Content-Team jetzt so groß aufgestockt. Merkt ihr denn jetzt, seitdem ihr das habt, dass ihr auch, oder dass das Einflüsse auf den Laden hat? Also wenn ihr sagt, okay, die und die Content-Pieces haben wir so und so geshootet, da haben wir uns die und die Strategie hinterlegt. Kommen dann auch Leute in den Store und sagen, hey, ich habe das da und da gesehen, ich würde mir das gerne mal in live angucken? Also merkt ihr, dass das...
Absolut. Okay. Also wir hatten das vorher natürlich sehr, dass Leute in den Laden gekommen sind und gesagt haben, Sarah, ich kenne dich schon ganz lange und ich wollte immer mal schon hier hin und ich habe den und den Schuh gesehen. Wie gesagt, das war der Content, der auch heute noch gemacht wird. Aber wir merken natürlich, dass das sehr persönlich war, nicht unbedingt jeden oder jede Kundin anspricht. Und wir merken durch diese Content-Strategie und auch diese Art von Inspirationscontent, dass wir tatsächlich da auch ganz andere Reichweiten im Segment Non-Follower oder so erreichen können, weil der Content teilweise, du siehst ihn ja gar nicht als Brand-Content an, sondern teilweise denkst du, oh, coole Creatorin. Und dann ist es buy the one shoes und du denkst dir, ah cool, ist ein Store, den Schuh kann man kaufen.
Ich habe gesehen, ihr seid auch extrem darüber gewachsen, oder? Über die neue Content-Strategie.
Ja.
Bei wie viel Followern ist The One Shoes jetzt? 100.000?
102.000.
Wow, ja. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, hatte The One Shoes, das war unser größtes Ziel, waren 20.000.
Ja, das stimmt. Und wir hatten lange, lange keine 20.000. Ich glaube, wir hatten ganz schnell 9 oder 10. Aber bis zu 20.000 war es ein langer, steiniger Weg. Und da kommen natürlich auch andere Themen wie Gewinnspiele und Influencer und Events dazu, die dieses Wachstum ermöglichen, aber tatsächlich seitdem wir wirklich diesen Content-Plan und sowas, also mehr vorausschauend auch Content planen, ist tatsächlich auch die Reichweite größer.
Wenn ich das jetzt so höre, glaube ich, dass wir uns echt irgendwie dringend nochmal mehr austauschen sollten zwischen der Art und Weise, wie The One Shoes Content denkt und angeht und strategisch plant und wie wir das vielleicht auf doch eher klassischerer Brandseite machen, weil oft ist es ja gerade diese Krux, den Mittelweg zu finden zwischen diesem spontanen auf Content irgendwie reagieren, auf Signale aus der Community reagieren und eben aber auch diesen langfristigeren, strategischeren Ansatz, sei es dann auf Basis des Content Shares, den haben wir, glaube ich, in einem der vorletzten Folgen mal erläutert. Und gerade für TikTok merke ich, dass wir unglaublich viel von diesem kurzfristigen, spontaneren Content brauchen, aber trotzdem natürlich auch andere Touchpoints und Channels bedienen wollen, wo dann nochmal ganz andere Content-Needs dahinter stecken. Vielleicht können wir ja mal Lari und ihr Team in der nächsten Podcast-Folge einladen oder in einer unserer kommenden Podcast-Folgen.
Ich glaube, sie würde sich extrem freuen und ich glaube, es wäre auch sehr interessant, weil ich glaube, wir haben lange immer gesagt, The One Shoes braucht langfristige Content-Shootings wie bei The One Social für Kunden. Und jetzt gerade merken wir, es ist eigentlich, ein Mittelweg ist gut. Einerseits braucht es tatsächlich auch manchmal Kampagne. Und auf der anderen Seite braucht es dieses coole, immer noch hochqualitative, aber einfach schneller gedachte, gerade im Hinblick auf TikTok, braucht es einfach dieses In-the-Moment-Content. Und den kannst du, egal wie gut du bist, nicht ein halbes Jahr im Voraus denken. Den musst du teilweise mit Vorbereitung natürlich und mit den richtigen Accessoires und so. Aber dann stehst du im Studio und sagst, Blank Page, das ist unser Style, was wollen wir machen? Und ich glaube, dieser Austausch, dieser Mix aus Stills, Produkt, Kampagne und aber auch einfach trendbasierten, coolen Creator-Brand-Content, das ist etwas, was einfach einen guten Mix ausmacht und was dann auch bei Followerinnen und Non-Followerinnen am Ende gut ankommt und eine gute Brand bildet.
Und genau dieser Mix nennt sich Content Share. Da haben wir den Kreis einmal geschlossen. Ich glaube tatsächlich, für heute war das schon irgendwie echt viel Input. Ich habe natürlich noch einen Tipp für alle, die trotzdem noch mehr dazu lesen wollen. Folgt uns auf jeden Fall gerne bei LinkedIn. Da veröffentlichen wir nicht nur Beiträge zu Content Creation, sondern natürlich auch zu ganz vielen anderen Themen und Projekten, mit denen wir uns bei The One Social beschäftigen und auch bei The One Truth. Also schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, genauso wie auf unserem Instagram und auf unserem TikTok-Channel. Da findet ihr vor allem lustigen Content und Einblicke in unseren Arbeitsalltag. Aber ja, genau daraus besteht. Genau daraus besteht unser Office-Alltag. Und ich würde mich freuen, wenn wir da den einen oder anderen von euch lesen, weil wir nämlich auch aktiv Vorschläge für Themen für unseren Podcast entgegennehmen. Also wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist ein super spannendes Thema oder zu dem und dem Thema würde ich gerne noch viel, viel mehr hören, lesen etc., dann schreibt uns gerne. Ihr könnt uns auf sämtlichen Channels erreichen. Ich weiß nicht, ob jetzt unser Kontaktformular auf der Webseite der richtige Weg ist, aber über unsere Social Channels könnt ihr
funktioniert.
Es funktioniert, es ist nämlich neu, deswegen wollte ich es gerne einmal betonen. Ja, aber ansonsten auf unseren Social Channels lesen wir uns dann hoffentlich bald.
Perfekt.
Vielen Dank.
Es hat mega Spaß gemacht und sind wir schon wirklich fertig?
Es sind schon wieder fast 35 Minuten, ja.
Das ging schnell.
Cool.
Danke euch.
Danke euch.
Für euren Input.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss zusammen.